Nun, die heißen Tage in diesem Sommer verstärken bei manchen Menschen die Furcht vor einer Wüste. Und Klimaforscher sagen für unsere Breiten einen deutlichen Temperaturanstieg voraus. Wie dem auch sei, wir beschäftigen uns heute mit drei Geschichten, wie Menschen in der Wüste leben und überleben. Die erste Geschichte ist aus unserer Bibel und steht im zweiten Buch Mose. Dort wird berichtet, wie das Volk Israel vor mehr als 3000 Jahren als Sklaven in Ägypten lebten und dann von Mose ganze 40 Jahre durch die Wüste geführt wurden, um ins gelobte Land zu kommen. Die Jahre in der Wüste waren sehr hart, aber offenbar für das Volk eine heilsame Schule. Der Text für die heutige Predigt ist die sehr bekannte Wüstengeschichte vom Manna. Die lese ich jetzt aus dem 16. Kapitel, zweites Buch, einige Verse. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört, sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager, und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sprachen sie untereinander: Manhu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat: Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden, nach der Zahl der Leute in seinem Zelt. Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und das Haus Israel nannte es Manna, und es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig. Liebe Gemeinde, diese Geschichte erzählt, wie das Volk Israel, unsere Vorfahren im Glauben, in der Wüste gemurrt und gemeckert haben, und zwar aus gutem Grund, weil sie Hunger hatten, weil sie es nicht erwarten konnten. Aber am Ende, da haben alle genauso viel, wie sie brauchen. Und alle waren zufrieden, lebten im Vertrauen auf die große Lebenskraft und siehe, alles war gut. Das ist eine faszinierende Geschichte und zugleich wird es einem etwas unbehaglich dabei. Denn wenn mich eine Sache beeindruckt, dann muss es doch irgendwie etwas Bleibendes geben. Dann müssten doch Konsequenzen sein in unserem Leben. So denken wir jedenfalls und gehen wir dieser Frage einmal nach. Lasst mich also ein dreifaches Unbehagen beschreiben. Ich empfinde weil ich hinter den Geschichten von diesem ganz einfachen und sehr zufriedenen Leben in der Wüste zugleich auch die unsägliche Armut und unsägliche Härte dieses Lebens spüre. Die Einfachheit und die Zufriedenheit, die sind ja offenbar wie so eine Filmschicht, die sich im Rückblick über sehr, sehr viele und sehr schwere Zeiten gelegt haben. Nur so ist es vielleicht bis heute erträglich, sich daran zu erinnern. So ähnlich wie auch dem Volk in der Wüste mit einem Mal die Sklaverei in Ägypten als eine offenbar ganz gute Zeit erschienen ist, in der sie bei den Fleischtöpfen saßen und Brot die Fülle zu essen hatten. Unbehagen empfinde ich auch angesichts der drückenden Armut in weiten Teilen unserer heutigen Welt. Es gibt ja zu viele Menschen, die Tag für Tag nicht wissen, wovon sie leben sollen. Es gibt zu viele Menschen, die am Abend keine Wachtel und am Morgen kein Manna sammeln können. Man liest, dass viele tausend Menschen täglich an Hunger sterben. Wie bringen wir das mit der Geschichte vom Manna zusammen? Unbehaglich wird mir bei solchen Geschichten, auch wenn ich an meinen eigenen Wohlstand denke. Ich spüre auch etwas Scham, wenn ich sehe, wie reich ich bin, welche Möglichkeiten mir zur Verfügung stehen und mit wie wenig manche Menschen in dieser Welt auskommen müssen. Für viele ist es zu wenig, als dass es zum Leben reicht. Vielleicht kann folgender Gedanke etwas weiterhelfen. Die Geschichte vom murrenden Volk in der Wüste ist ja eine Geschichte im Rückblick. Sie ist kein Augenzeugenbericht, keine Live-Übertragung aus der Wüste, zeitgleich übertragen in alle möglichen Orte dieser Welt, wie man das heute so kennt. Es ist eine Geschichte, die über Jahrhunderte von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Wie ich sie heute in der Bibel finde, wird sie viel später auch in einer großen Notsituation erzählt. Und dabei ändert sich jeweils die Perspektive bei jedem Erzählen. Die Geschichte hat sich also verändert von Generation zu Generation, von Erzählerin zu Erzähler, von Hörer zu Hörerin. Sie ist immer wieder anders, je nachdem, wer sie wem wann erzählt. Je nachdem, wer sie wann unter welchen Umständen hört. Und so will ich das bei dieser Geschichte auch bedenken, wer sie wann wem erzählt. Um eben nicht romantisch zu werden angesichts einer scheinbar einfachen und zufriedenen Vergangenheit, um auch nicht selbstgerecht zu werden angesichts unseres Wohlstandes und um nicht zynisch zu werden angesichts der lebensvernichteten Armut in weiten Teilen unserer Welt. Ja, viele Menschen haben wirklich Grund zum Meckern oder zum Murren. Auch in Deutschland gibt es Grund zum Murren. Es sind freilich sehr, sehr viel weniger als in anderen Ländern, aber manchem wird Unrecht getan und andere dagegen haben unverschämt viel zu viel. Das führt uns zu der eigentlichen Frage und wichtigsten Frage. Noch leise, aber Ihre Stimme muss immer lauter werden. Was brauche ich denn wirklich? Was brauche ich, um leben zu können? Was brauche ich, um zufrieden sein zu können? Sicherlich etwas mehr als ein Stück Brot oder ein Schluck klares Wasser. Diese Welt, Gottes Welt, ist ja eigentlich kein Gefängnis, wo das reichen muss. Einer, der wusste, dass dieses Leben mehr ist als eine Zelle mit trockenem Brot und Wasser, der Martin Luther sagte einmal für sich und für uns, was das täglich Brot sein kann. Zitat Luther: Alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Soweit Martin Luther im kleinen Katechismus in der Erklärung zum Vater Unser. Können Sie im Gesangbuch nachlesen. Jeder sammelte, so viel er zum Essen brauchte, heißt es in der Geschichte der Bibel. Nicht mehr und nicht weniger. Und am Ende verdirbt ja, was zu viel ist. So höre ich auch die große Frage an uns reiche Deutsche. Sammeln wir immer noch zu viel und vielleicht das Falsche? Schleppen wir Dinge mit uns herum, die uns das Leben nur schwer machen, um das Leben zu verderben? Und ich frage schließlich, warum können wir manches nicht loslassen? Fehlt uns Vertrauen? Vertrauen in Gottes bewahrendes, unser Leben erhaltendes Wirken und Handeln? An dieser Stelle möchte ich eine zweite Wüstengeschichte erzählen. Vor einigen Jahren las ich ein Buch mit dem Titel Traumfänger von Marlo Morgan. Es handelt von einer amerikanischen Ärztin, die sich in Australien eine Weile mit jugendlichen Aborigines beschäftigte, also den Ureinwohnern von Australien. Sie wird dann zu einer Auszeichnung eingeladen. Und diese bestand darin, dass sie mehrere Monate mit einer Gruppe Aborigines durch die Wüste wandern darf. Und zwar so, wie es die Aborigines tun. Ihre Kleidung und Schuhe muss sie ausziehen, es wird alles verbrannt und sie bekommt Kleidung der Aborigines und es geht barfuß durch die Wüste. Sie schlafen auf oder unter einem Fell. Zunächst ist das wie ein großes Abenteuer für sie. Doch nach und nach fühlt sie wie eine von denen. Wichtig für uns ist hier, dass diese wunderbaren Menschen keine Essensvorräte mitnehmen und auch keine Vorratslager haben. Jeden Morgen stellen sie sich in einen nach Osten offenen Halbkreis und beten zu der göttlichen Einheit. Ihr Gebet geschieht in dem Bewusstsein, dass alle Dinge und besonders die Lebewesen in einem großen Zusammenhang zusammengehören und sich gegenseitig stützen und ernähren. Und so ist diese Art von Morgengebet auch eine Botschaft an die Tiere und Pflanzen. Wir gehen heute euren Weg. Wir kommen, um eurem Dasein Ehre zu erweisen. Sie glauben, dass überall auf der Welt Überfluss da ist. Und wenn eine Schlange ihren Weg kreuzt, dann eben deshalb, um sich als Essen zur Verfügung zu stellen. Oder sie finden große Samenkörner oder Würmer oder Frösche oder ausnahmsweise mal ein Känguru. Und jeden Tag wird ausgiebig für das Essen gedankt. Sie danken, dass Tag für Tag die große Einheit des Seins sie mit ihren Gaben gesegnet hat. Das Einzige, was sie mitnehmen, sind manchmal getrocknete Fleischreste, die sie nicht haben aufessen können. Und vor allem nehmen sie Wasser mit in den Tierblasen. Als mal das Wasser ein paar Tage zu Ende war und die untrainierte Amerikanerin schon am Verdursten war, da sah sie den Tod vor Augen. Man sagte ihr, sie solle an den kleinen runden Stein denken, den man ihr am Anfang geschenkt hatte. Sie steckte ihn in den Mund und der Speichel brachte eine Weile Linderung. Dann hieß es, sie solle sich selbst als Wasser fühlen. Sie hielt das für Spinnerei. Doch sie vertraute diesen Ureinwohnern und versuchte, Wasser zu riechen, zu hören, zu sehen. Sie fühlte sich eins mit Wasser. Sie gingen weiter und nach einer Weile kamen sie an eine große, flache Felsmulde. Und da war tatsächlich Wasser. Sie konnten trinken und sich etwas abkühlen. Sie sprach nun selbst ein Dankgebet. Sie hatte verstanden, dass die Welt ein Ort des Überflusses ist. Solange wir bereit sind zu geben und zu nehmen, ist genügend Nahrung und Wasser für alles Leben da. Sie spürte ganz klar, dass man in jeder Bedrängnis Hilfe finden kann. Sie merkte, dass da nicht jemand Wasser oder Nahrung für sie hingezaubert hatte, sondern dass alles da ist, wenn es schonend gebraucht wird und niemand mehr nimmt, als gerade er nötig hat. Liebe Gemeinde, auch das ist eine faszinierende und beeindruckende Geschichte, ähnlich der vom Manna aus der Bibel. Freilich wissen wir, dass in den Wüsten dieser Erde auch schon viele Menschen umgekommen sind, verhungert oder verdurstet. Und der amerikanischen Ärztin wäre es auch so ergangen, ohne die jahrhundertelange Erfahrung der Aborigines und ihr Vertrauen in die göttliche Einheit der ganzen Natur, die sich gegenseitig nährt. Für den naturgemäß lebenden Menschen ist genug da, alles, was er zum Leben braucht. Nun, ich sprach am Anfang von drei Wüstengeschichten. Die dritte Geschichte, die soll von uns handeln. Von uns hier in Iski, in Deutschland, Europa. Doch wo gibt es bei uns Wüsten? Noch nicht mal jetzt, im heißen Sommer, gibt es richtige Wüsten. Denn die paar trockenen Wiesen, die machen noch keine Wüste. Und in den Gärten kann man das Nötigste bewässern. Wir haben alle genug zu essen, haben eine Wohnung. Wir haben Dutzende technische Geräte, um uns das Leben leicht und bequem zu machen. Wo ist da eine Wüste? Nun, so eine richtige Sandwüste haben wir nicht, in der Sand zu viel ist. Doch bei uns gibt es auch so manches, was eigentlich zu viel ist, sodass wir vielleicht von Häuserwüsten oder von Autowüsten oder auch von Essenswüsten sprechen könnten. In den Kaufhallen, da brechen die Regale, manche Kühlschränke quellen über und viele Mülltonnen leider auch mit vergammelten Nahrungsmitteln. Also, wir haben keine äußeren Wüsten, wo uns etwas fehlt, sondern es sind Wüsten, wo wir manches zu viel haben. Genug Nahrungsmittel braucht jeder, aber viele ertrinken in ihnen wie in einem großen Meer. Doch andersherum gibt es bei uns ja auch Wüsten, bei denen etwas fehlt. Unser Herz ist oft leer, unsere Seele ist ausgelaugt. Das Leben fühlt sich manchmal so öde und langweilig an. Wir brauchen Nahrung für den Körper und wir brauchen Nahrung und Getränke für unsere Seele. Viele sind verzweifelt und murren und wissen nicht, wo solche Nahrung für die Seele da ist. Wo sie Freude und tröstende Worte und gelungene Gemeinschaft finden können. Doch wir können von den beiden ersten Wüstengeschichten ja lernen, dass doch eigentlich alles da ist. Es ist alles da, was wir für unseren Körper brauchen. Und diese Geschichten behaupten ja auch, dass alles da ist, was wir für unsere Seele brauchen. Wenn wir das wissen, werden wir es auch finden. Wenn wir glauben, dass Gott die große Lebenskraft da ist, werden wir auch ihn finden. Im Reich Gottes ist alles da. Das ist ja auch die große Botschaft von Jesus in allen seinen Gleichnissen. Unsere Seele braucht Freude und gute Worte und gelungene Gemeinschaft. Unsere Seele braucht Gott. Diese Nahrung kann unsere Seele aufnehmen, auf ganz verschiedene Weise. Heute zum Beispiel sind wir hier zusammen zur Verpflegung der Seele. Wenn wir Gottes gutes Wort hören, wenn wir die göttliche Einheit bitten und ihr danken, wenn wir singen und wenn wir Abendmahl feiern und dabei eine gute Gemeinschaft haben und die menschliche Verbundenheit genießen. Amen.